Ihr hört den Podcast Wissenschaften mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Fridtjof, ich freue mich total, heute hier auf der MS Wissenschaft in Frankfurt zu sein. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ja, Zukunftsenergie ist das Motto des Wissenschaftsjahres 2025, auch hier das Motto der Ausstellung. Und wir wollen jetzt einfach mal durch die Ausstellung gehen und wir sind jetzt hier im vorderen Bereich. Vielleicht magst du kurz uns einführen.
Genau, also wir befinden uns hier an Bord von einem alten Frachtschiff, das wisst ihr vielleicht schon, an Bord der MS Wissenschaft. Das ist ein Projekt vom Bundesministerium für Forschung, Raumfahrt und Technologie, was seit über 20 Jahren schon tatsächlich durch die ganze Republik fährt, an verschiedenen Orten in Deutschland Station macht und immer eine ganz, ganz große und möglichst interaktive Ausstellung zum sogenannten Wissenschaftsjahr mit sich führt und mit sich fährt. Und wie du es richtig sagst, beschäftigen wir uns dieses Jahr mit dem Thema Zukunftsenergie in all seinen Facetten. Das heißt, wir wollen uns möglichst breit aufstellen auch. Die Ausstellung selber ist für alle Altersklassen geeignet. Wir sagen meistens so ab 12 Jahren macht das fachlich Sinn, aber wir nehmen natürlich auch kleinere Gäste gern an Bord. Die Ausstellung soll einfach einen Einblick geben in die aktuelle Forschung zu dem Thema. Sie ist so ein bisschen dreigeteilt thematisch in der Konzeption, nämlich wir beschäftigen uns einmal mit, hey, wie kann man Energie überhaupt erzeugen? Wie kann man sie gewinnen quasi? Was gibt es da für Ansätze und Ideen? Im weiteren Verlauf geht es dann darum, wie man Energie speichern und verteilen kann. Da sind ganz, ganz viele Konzepte im Umlauf und wir wollen uns einmal ein paar davon gemeinsam anschauen. Und im letzten Teil, im hinteren Teil des Schiffes, geht es dann noch um die Frage, wie wir Energie nutzen können. Wie können wir da effizient vorgehen? Wie können wir vielleicht Prozesse verändern oder bestehende modifizieren? Und was hat das überhaupt für Implikationen auf unser alltägliches Leben?
Super, ich freue mich. Und wir starten direkt hier vorne und ich sehe eine Weltkugel.
Genau, wir sind hier vor einem großen Globus, ganz am Anfang von unserer Ausstellung. Der Globus sieht das mal ganz nett aus. Tatsächlich geht der aber um ein großes Thema, das nennt sich Geothermie. Das heißt quasi Wärme, die aus der Erde kommt und das als sehr, sehr vielversprechender Zukunftsenergieträger. Der ist gar nicht so neu, den gibt es schon seit einer ganzen Weile. Zum Beispiel tatsächlich im Deutschen Bundestag wird das ganze Konzept schon seit 1999 verwendet. Also ist es nicht ganz zukunftsträchtig, aber durchaus ausbaufähig. Und dieser Globus, vor dem wir jetzt stehen, ist ein Exponat, an dem die BesucherInnen selber Hand anlegen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nämlich verschiedene Knöpfe, auf die man drücken kann und dadurch verschiedene geothermisch aktive Zonen auf der Erde aktivieren kann, in Anführungszeichen gesehen. Das heißt, man kann einen Knopf drücken, dann einen Finger auf der Weltkugel an den entsprechenden Ort legen und spürt dann quasi die eigene oder die thermische Energie, die an dieser Stelle potenziell nutzbar ist. Ist ganz cool. Hier in der Gegend ist da der Oberrheingraben das prominenteste Beispiel, südlich von Frankfurt, der sich dann runterzieht bis an die französische Grenze, wo tatsächlich Geothermie schon ein großes Thema ist. Da gibt es auch viele Projekte, die da momentan laufen und wahrscheinlich noch mehr in der Zukunft.
Okay, super. Und ich sehe hier auch ostafrikanischer Graben, Indonesien, Japan. Und der rote Bereich ist tatsächlich, wo das überall genutzt wird.
Genau, der rote Bereich ist quasi der potenziell nutzbar ist, also da, wo einfach viel Geothermie verfügbar wäre, wenn man es ausschöpfen würde. Es heißt nicht, dass das momentan in vollem Umfang gemacht wird. Ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage und eine technologische Herausforderung, aber genau da ist quasi das Potenzial da und logischerweise passiert das nicht nur in Deutschland, sondern wie du sagst, auf der ganzen Welt. Es korreliert oft mit den Gegebenheiten vor Ort, das heißt mit dem Untergrund, wie ist das Gestein, gibt es überhaupt thermische Vorräte und natürlich auch mit der Plattentektonik. Also du hast gerade schon den ostafrikanischen Grabenbruch angesprochen, wo natürlich auch eine Riftzone ist. Das heißt, zwei Platten driften auseinander und deswegen kommt da durchaus Wärme an die Oberfläche.
Okay, und ich sehe also Japan auf jeden Fall. Und jetzt gucke ich gerade das Land.
Das ist Italien.
Italien, genau, das ist nur der Ort, ne? Oder?
Genau.
Deswegen
genau.
Steht es drauf. Und natürlich Island sind natürlich alles Länder mit Vulkanen, ne? Das ist wahrscheinlich auch dann ja viel Energie, die da nutzbar ist.
Genau, so ist es im Prinzip. Also im Prinzip die Orte, die man viel mit Vulkanen, mit Erdbeben, mit die Kruste bebt und es lässt irgendwie Energie frei, die man damit in Verbindung bringt, die sind potenziell, könnte man ja, so ein bisschen grob sagen, durchaus auch geothermisch interessant, aber nicht nur da. Also zum Beispiel, um nochmal auf den Oberrheingraben zurückzukommen, das war früher durchaus auch eine aktivere Vulkanzone und da gibt es auch noch kleinere Beben, auch wenn wir die vielleicht gar nicht merken. Das ist so in der Mikroseismik dann angesiedelt. Aber es geht ja auch so ein bisschen um die Erdgeschichte, die natürlich viel länger ist, als wir uns das so vorstellen können und dementsprechend sich auch die geothermischen Vorräte ansammeln können.
Genau, ich mag das mal einmal ausprobieren hier. Du sagst, ich kann ja auf den Knopf drücken. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal.
Genau, ich kann Island. Ihn einmal für dich drücken, gerne. Dann kannst du einmal den Finger auf den Globus dazu legen, auf Island.
Nee, da. Genau. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, nee, so weit im Meer ist es
genau.
nicht.
Genau, der sollte jetzt sich langsam erwärmen, falls ja. du das spürst. Genau.
Ganz langsam. Wird's auch, genau. Oh, richtig heiß.
Genau, also unter Island
okay,
ist es.
Okay, Wahnsinn. Kann man gar nicht so lange draufbleiben.
Nee, genau. Also im Prinzip. Es ist ja so, in der Erde, je tiefer wir quasi gehen, also es kommt erst die Erdkruste und dann der Erdmantel. Und wenn man sich vorstellt, wir bohren immer tiefer rein und immer näher an den Erdkern ran, desto heißer wird es natürlich auch. Also in der Erde ist ja ganz schön Betrieb, da wird es ganz schön heiß. Und je näher wir quasi rankommen oder je tiefer die Bohrung ist, desto heißer wird es auch. Genau, und das ist quasi auch ein Thema, was ganz gut überleiten könnte zum nächsten Exponat, wenn
Gerne.
Wir darüber wollen. Genau, wir sind jetzt hier am nächsten Exponat, was sich auch so ein bisschen mit der Geothermie beschäftigt, aber eher in der konkreteren Anwendung. Wir sind hier zum einen vor einer Experimentierstation, die einmal untersucht, wie denn überhaupt der Untergrund oder die Beschaffenheit des Untergrunds anhand des Gesteins, was an dem Ort vorliegt, wie sich das auswirkt auf das geothermische Potenzial. Es ist nämlich so, dass Gestein, was eher poröser ist, das heißt, was so ein paar Lücken hat, wo tendenziell Wasser oder andere Flüssigkeiten durchtreten können, zum Beispiel Sandstein, der einfach nicht so dicht gepackt ist, der sich für Geothermie ganz gut eignet. Und das kann man hier an unserer Experimentierstation ganz gut sehen, indem man so ein paar Tropfen Wasser über diese Kurbel drauf träufeln lässt und dann quasi, wenn man sich einmal kurz Zeit nimmt einen Moment, sieht, okay, in dem Sandstein dauert das zwar auch eine kurze Weile, aber es sickert nach und nach ein. Das heißt, das Wasser wird durchgeleitet. Ganz anders in einem sehr, sehr dichten Gestein, zum Beispiel Granit. Das siehst du hier drüben. Da können wir Wasser drauf tropfen, wie wir wollen. Das dauert wirklich gefühlte Ewigkeiten, bis da mal das Wasser durchgeht. Das fließt eher am Rand ab, was natürlich im Untergrund, im Gestein nicht ganz so einfach ist. Und noch einen Mittelweg haben wir hier aufgezeigt, nämlich das Granit, was ja eben, wie gesagt, sehr, sehr dicht ist und nicht so wirklich porös. Das können wir auch mechanisch aufbrechen. Das heißt, da einfach eine Rammung drauf geben. Das ist technisch möglich, das macht die Menschheit durchaus auch schon und dadurch quasi künstlich zeigen, hey, das kann auch zum wasserleitenden Gestein werden und dann würde sich das Material auch eignen. Genau. Und angewandt sieht man dann hier an der Tafel an der Wand hinter der Station nochmal, was gibt es da überhaupt für Grundtechnologien und für welche Gebäudeklassen ist es überhaupt nutzbar. Zum Beispiel ganz links angefangen haben wir die sogenannten Erdwärmesonden. Das heißt, wir haben quasi einfach Bohrungen im Boden unter meinetwegen einem Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhäusern. Das wird mit Rohren verschalt. Da kann man Wasser durchleiten. Das heißt, wir schießen quasi das Wasser in den Untergrund und durch die Wärme, die ja auf natürliche Art und Weise im Boden vorhanden ist, wird das Wasser erwärmt und auf einer anderen Röhre wieder hochgepumpt und ist dann quasi an der Oberfläche nutzbar. Ist eigentlich ein sehr, sehr simples Prinzip. Klingt jetzt gar nicht so krass. Oh wow, Zukunftsenergien. Ja. Aber manchmal sind es auch die simplen, aber sehr genialen Dinge, die da einen Unterschied machen. Natürlich auch hier, je tiefer wir kommen, desto wärmer kriegen wir das Wasser. Und für mehrere Gebäude kann man dann mit sogenannten Sondenfeldern arbeiten. Das heißt einfach mehrere von diesen Rohrsystemen bauen und dementsprechend kann man auch mehr Energie an die Oberfläche fördern. Genau. Und das wird tatsächlich, wie vorhin schon kurz angesprochen, auch an prominenten Gebäuden gemacht. Auch im Denkmalschutz ist das eine große Sache, um da die Wärmeversorgung sicherzustellen. Zum Beispiel unter dem Reichstagsgebäude in Berlin befinden sich Wärme- und Kältespeicher, allerdings da ein bisschen anders. Da wird nämlich Wasser quasi in den Boden gepumpt, meinetwegen im Sommer, wenn es sehr, sehr heiß ist, ist das Wasser warm im Gebäude. Es wird in den Boden gepumpt und da quasi zwischengespeichert durch wassersperrende Trennschichten. Und dann kann es im Winter, das Wasser hält sich tatsächlich relativ warm, wieder hochgepumpt werden und quasi man legt sich quasi einen eigenen Vorrat an. Das geht sowohl im Sommer als auch im Winter. Im Winter, wo es prinzipiell kälter ist, schießen wir quasi das kalte Wasser in den Boden, um es dann quasi im Sommer zur Kühlung zu nutzen und wieder hochzuholen. Genau, also eigentlich auch das, glaube ich, ganz gut verständlich und logisch und mega cool, dass es auch schon so angewandt wird, auch wenn es natürlich noch viel mehr geben kann.
Ja, absolut. Das mit Berlin wusste ich tatsächlich auch nicht und ich mag das hier mal einmal ausprobieren. Ja. Also ich drehe einfach dran, genau. Also das ist hier, wie durchlässig ist das Gestein? Das mag ich jetzt mal ausprobieren. Das ist eine Handkurbel.
Ist ein bisschen kräftiger drehen.
Kräftiger, okay. Schneller und kräftiger. Ah! Ja!
Jawohl.
Okay, kann ich stoppen, ne?
Oh. Genau, und jetzt siehst du, dass die Tropfen langsam runterkommen.
Okay, aber man sieht eindeutig bei dem Sandstein, der ist schon viel nasser als das der Granit, was du vorhin auch sagtest. Und bei dem Tonstein hat man das Gefühl, also der Tropfen, der sammelt sich einfach nur an der Oberfläche und also läuft dann halt irgendwann ab, aber...
Genau, genau. Also im Prinzip der Tonstein, auch wenn du dir einmal die, die Proben, die wir davor aufgeklebt haben, anschaust, merkt man richtig, ja, der Sandstein ist sehr porös. Mhm. Da merkt man fast, hey, da sind noch irgendwie so kleine Vorsprünge und Rillen und Lücken drin, während der Tonstein ja auch ganz glatt ist. Also wie soll da irgendwas durchkommen? Ja. Also so ein Wassermolekülchen ist zwar klein, aber irgendwo muss es dann trotzdem durch.
Genau. Ja, toll, super. Ja, dann gehen wir mal weiter.
Ja, sehr gerne. Genau, dann können...
Wolltest du da? Ja, ne?
Können wir gerne nochmal genau, dann sind wir jetzt hier an einem Exponat von der Helmholtz-Gemeinschaft. Das ist eine ganz, ganz andere Richtung von Zukunftsenergien. Und zwar geht es hier um grünen Wasserstoff, um die sogenannte Wasserstoffelektrolyse. Es geht nämlich darum, dass Wasserstoff ein durchaus zukunfts- oder ein sehr, sehr vielversprechender Energieträger ist. Allerdings muss der Wasserstoff auch irgendwie erstmal hergestellt werden. Wasserstoff als solches ist zwar eins der oder das häufigste Element, was wir überhaupt haben, was es gibt, allerdings häufig in Verbindungen, sei es jetzt in Form von Kohlenwasserstoffen oder ganz klassisch in Form von Wasser, was ja die einfache Summenformel H2O hat, das hat man sicher schon mal gehört. Und es geht jetzt quasi bei dem Exponat darum, wie können wir aus Wasser, also aus H2O, Wasserstoff herstellen, also H2. Und das passiert anhand der sogenannten Elektrolyse. Das ist ein sehr, sehr grundlegendes chemisches Verfahren, wo quasi Wasser durch Strom aufgespalten wird in Wasserstoff und Sauerstoff. Relativ simpel, dafür gibt es sogenannte Elektrolysekammern, das heißt, der Mensch kann das auch schon ganz gut. Was wir an dem Exponat haben, das geht noch einen kleinen Schritt weiter, es ist nämlich so ein bisschen in Richtung Bionik gedacht, das heißt, der Mensch schaut sich gewisse Dinge von der Natur ab und hier im Sinne von einem Blatt, einem ganz normalen Pflanzenblatt, was ja Photosynthese betreibt, also im Prinzip der Prozess, der uns alle am Leben hält, wo nämlich auch unser Sauerstoff erstmal herkommt, denn ohne Pflanzen hätten wir ein ganz schön dickes Problem hier auf dem Globus. Da müssten wir uns auch gar keine Gedanken mehr um den Rest machen. Und Pflanzen machen das tatsächlich quasi aktiv schon. Das heißt, die nehmen Lichtenergie auf, wandeln das im Blatt um zu elektrischer Energie und kurbeln dann damit verschiedene Prozesse an, vor allen Dingen chemischer Natur. Und was dieses künstliche Blatt hier macht, oder die Idee dahinter ist, dass wir in dieser Elektrolysekammer, die wir schon kennen, eine von den sogenannten Elektroden, das heißt von den stromleitenden Plättchen quasi, da gibt es dann eine negativ geladene und eine positive, dass wir eine oder beide davon zu sogenannten Photoelektronen machen. Das heißt, die können quasi auch Lichtenergie nutzen, wandeln das um in elektrische Energie und erzeugen quasi dadurch den Strom, um die Elektrolyse voranzutreiben. Was natürlich cool ist, weil die Lichtenergie von der Sonne, da müssen wir uns keine großen Gedanken machen, gerade jetzt im Sommer, die ist halt da, da können wir auch nicht groß was gegen machen, aber wir müssen uns auch nicht darum kümmern, dass sie kommt. Das heißt, das ist quasi eine Nutzquelle, die ist super chillig, weil sie macht einfach ihr Ding. Und die Technologie ist deswegen super smart gedacht eigentlich, weil man einfach eine Ressource, nämlich Sonnenlicht, nimmt, die gibt es, und wandelt die quasi weiter um. Das gibt es ja auch schon in Form von Photovoltaik, also ganz normalen Solarzellen, PV-Anlagen. Und das wird hier quasi nochmal einen Schritt weiter gedacht. Das ist jetzt gerade noch nicht in der Großproduktion, könnte aber durchaus sein, dass das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eine große Sache wird. Und das ist zumindest die Zukunftsvision, die da dahinter steht.
Und auch sehr umweltfreundlich, oder?
Total, genau. Also im Prinzip geht es ja generell bei dieser großen Wasserstoffforschung immer darum, dass wir grünen Wasserstoff wollen. Muss man sich dann so vorstellen, dass der Wasserstoff natürlich nicht grün gefärbt ist, sondern das Grün steht dafür, dass der Strom, der für diese Elektrolyse gebraucht wird, auch aus erneuerbaren, aus regenerativen Energiequellen stammt. Und das Sonnenlicht als solches zählt da auf jeden Fall darunter. Also Photovoltaik ist eine grüne Technologie und im Prinzip ist das ja der Prozess, der hier auch genutzt wird. Deswegen ist es auf jeden Fall umweltfreundlich, wenn das im großen Stile dann mal funktioniert. Genau.
Ja, super. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter.
Ja, genau. Dann wechseln wir einfach einmal den Sektor. Wir sind jetzt im zweiten Teil der Ausstellung und gehen hier weg von dieser Reihe. Wir wollen Energie erzeugen. Wie können wir das gewinnen? Hin zu, wie können wir Energie speichern und verteilen? Das heißt, jetzt gehen wir schon in Richtung von der gesellschaftlichen Dimension. Wie wollen wir damit umgehen? Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze. Eine Idee zeige ich dir einmal hier hinten.
Gerne. Wo stehen wir denn jetzt, Richard?
Genau, wir stehen jetzt vor einem Exponat, das beschäftigt sich mit dieser Energiespeicherproblematik. Nämlich genauer gesagt wollen wir in Richtung Batterien denken. Batterien als solche sind ja relativ alltäglich, die kennen wir. wir wissen, dass die wichtig sind, wie die funktionieren. Da brüttelt es dann vielleicht schon manchmal ein bisschen das Wissen. Was aber einige vielleicht noch wissen, ist, dass da Lithium eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wir arbeiten oft mit Lithium-Ionen-Akkus, heißen die Dinger. Es gibt zwar auch noch andere Technologien, aber das ist eine der größten auf jeden Fall. Lithium als solches ist aber eine Ressource, die ein bisschen problematisch ist, weil der Abbau von Lithium ist a, geografisch sehr beschränkt. Der findet nicht überall auf der Welt statt. Vor allen Dingen in Südamerika und im Süden Afrikas und in Australien ist das eine Sache. Und da führt es zum einen oft zu gesellschaftlichen Spannungen, zum anderen aber auch zu großer Umweltverschmutzung. Das heißt, das ist nicht unbedingt eine umweltfreundliche Sache, dieses Lithium aus der Erde rauszuholen, aus den Tagewerken und Bergbaueinheiten. Deswegen will man hier ein bisschen weiterdenken. Es ist nämlich so, dass Lithium in gelöster Form im Wasser, man spricht dann von sogenannten Ionen, als Lithium-Ionen vorliegt. Und das ist nicht nur in Australien und Südafrika der Fall, sondern, wenn auch in geringerer Konzentration, auch zum Beispiel hierzulande. Also zum Beispiel auch in Südhessen ist das eine Sache, dass es durchaus Grundwasservorräte im Boden gibt, die mit Lithium-Ionen angereichert sind. Und dieses Exponat hier beschäftigt sich einmal in der Frage, hey, wie können wir das denn nutzen? Gibt es da irgendwie eine Idee? Und das passiert mit sogenannter elektrochemischer Lithiumgewinnung. Da geht es nämlich so, dass man quasi wieder eine Flüssigkeit, in der man Lithium vermutet oder von der man weiß, hey, da ist das irgendwie drin, die Lithium-Ionen, die will man dir irgendwie rausziehen. Und das macht man auch hier, indem man Strom an so eine Elektrozelle anlegt und die Lithium-Ionen, die positiv geladen sind, wandern dann im Folgenden zur Kathode. Die Kathode ist immer die negativ geladene, wie du das auch hier auf der Grafik ganz gut sehen kannst, und werden quasi so rausgesogen aus diesem ganzen Strom. Das Ganze wird dann abgefiltert und geht noch durch ein paar weitere Prozessschritte, und dann haben wir quasi eine Menge von Lithium, die wir nutzen können. Das ist zum Beispiel gerade, ja, wie schon gesagt, an der Bergstraße ist das eine Sache, da wird das gemacht, aber durchaus auch an anderen Stellen in Deutschland und auf der Welt. Ist sehr, sehr vielversprechend. Natürlich ist es nicht so, wie wenn ich Lithium bildlich gesagt aus dem Berg klopfe, sondern es braucht Anstrengung, es dauert eine Weile und es ist nicht super hoch konzentriert, hat aber natürlich den Vorteil, dass es kurze Transportwege hat, wenn wir das vor Ort haben, ist flexibel einsetzbar und diese Art geopolitische Abhängigkeit, die auch immer bei Ressourcen und Energie mitgedacht werden muss, die fällt so ein bisschen weg, weil im besten Fall können wir das vor Ort irgendwie selber nutzen, was super schön ist. Genau, also das ist eine der Batterieformen, die nicht unbedingt der Zukunft angehören, aber durchaus weiter präsent sein werden neben anderen, und da quasi so ein bisschen der Gedanke rein.
Und auch wieder umweltfreundlicher, ne, dadurch.
Genau, im Prinzip entspricht das so einer Art, ja, wenn man es will, eigentlich einer Kreislaufwirtschaft, wenn man unsere natürlichen Wasservorräte mit einbezieht. Das heißt, das Lithium, was schon da ist oder irgendwie durch Prozesse in den Boden gespült würde, meinetwegen, wird quasi wieder rausgesogen und wiederverwendet, genau. Oder im Prinzip auf andere Art und Weise wieder gewonnen.
Toll, ich lerne ja auch ganz viele neue Sachen kennen. Super.
Genau, was an dem Modell hier noch ganz schön ist, da kann man, also ich finde es sehr, sehr angenehm, selber so ein bisschen seine innere Technikerin raushängen lassen, weil man quasi anhand dieser elektrochemischen Zelle selber einmal die Schalter für den Prozess an- und ausmachen kann. Und wenn, man muss quasi alle Schritte mitmachen, damit das Ding überhaupt funktioniert. Denn wenn ich zum Beispiel vergesse, den Strom anzulegen, dann ist der ganze Prozess auch ein bisschen für die Katz, dann kann man es natürlich auch sein lassen. Das heißt, genau, man kann hier so ein bisschen interaktiv eingreifen und sieht quasi, hey, was spielen da für Stoffe, für Ionen eine Rolle, was brauche ich dafür und was kommt am Ende raus.
Toll.
Genau, und eine ganz andere Art von Speicherung, wir sind ja noch in dem Sektor unterwegs, finden wir einmal hier drüben.
Ja.
Genau, tauchen aber jetzt einmal ab in die Tiefsee unter Wasser. Da gibt es nämlich einen Ansatz, der wird vor allen Dingen vom Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik verfolgt, von sogenannten Kugelspeichermodellen. Kugelspeicher als solches sind im Prinzip eine abgewandelte Form von Pumpspeicherkraftwerken. Die hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist nämlich so, dass gerade wenn meinetwegen erneuerbare Energien, also meinetwegen die Windenergie, erzeugt besonders viel Strom zu gewissen Tageszeiten. Also auf See zum Beispiel in Offshore-Parks, es bläst gerade ganz, ganz viel Wind. Die Windräder drehen sich wie wild, erzeugen mehr Energie, als vielleicht gerade gebraucht wird. Und die Frage ist jetzt, hey, was machen wir denn damit? Lassen wir die jetzt einfach verpuffen oder wollen wir die irgendwie speichern? Und natürlich ist das Letzteres der Ansatz, den wir verfolgen wollen. In klassischen Pumpspeicherkraftwerken an Land wird das so gemacht, dass meinetwegen an Stauseen das Wasser hochgepumpt wird an einen höheren Ort, also quasi an ein höher gelegenes Reservoir. Dafür ist natürlich Energie notwendig und die Energie stammt aus diesem Überschuss, den wir aus zum Beispiel den Windkrafträdern erhalten haben und erzeugt haben. Und wiederum in Zeiten, wo meinetwegen der Wind nicht besonders stark ist oder für die Photovoltaikanlagen die Sonne gerade mal nicht scheint, wo wir ein bisschen im tendenziellen Energieminus sind, können wir dann quasi im Umkehrzug das Wasser, was wir hochgepumpt haben, wieder nutzen. Denn wir öffnen quasi einfach das Tor, das Wasser fließt wieder runter und durch eine Turbine wird ein Generator angetrieben, der letztendlich auch wieder Energie erzeugt. Das heißt quasi einfach, man schafft sich da so ein bisschen eine zeitliche Unabhängigkeit und wird ein bisschen flexibler. Und genau dasselbe macht im Prinzip auch das Modell hier, allerdings unter Wasser. Was wir sehen, ist so eine riesig große Betonkugel, beziehungsweise bei uns in der Ausstellung ist sie natürlich nicht so groß. In Wirklichkeit ist dann die Idee, dass das Ding mehrere Meter breit ist, also im Durchmesser. Momentan ist das größte Modell, was getestet wird, meine ich 9 Meter im Durchmesser. Es soll aber noch viel größer werden. Und diese Betonkugel ist hohl, die wird versenkt auf den Meeresboden. Und an die Kugel angeschlossen findet sich auch hier wieder eine Turbine. Die kann sowohl Wasser aus der Kugel rauspumpen. Das verbraucht diesmal Energie. Das machen wir in den Zeiten, in denen wir einen Energieplus haben. Das heißt, in denen wir über dem Verbrauch sind. Und wenn wir dann quasi wieder eine Zeit haben, wo wir sagen, okay, wir brauchen jetzt wieder mehr Energie, dann lassen wir einfach wieder das Meerwasser in die Kugel einströmen und treiben dadurch wieder den Generator an. Wie du das hier auf der Darstellung an der Wand siehst, brauchen wir, also ist es cool, wenn wir dafür nicht nur eine Kugel haben, sondern natürlich möglichst viele, denn je mehr von diesen Speicherwerken wir haben, desto mehr Energie können wir auch zwischenspeichern und im späteren Verlauf dann nutzen. Auch das Prinzip ist eigentlich gar nicht so schwer und ziemlich genial. Natürlich brauchen wir dafür ziemlich starke Pumpen, das ist gar nicht so einfach. Die Leistung oder der Output von so einer Kugel ist auch abhängig davon, wie tief das versenkt ist, denn je tiefer wir im Meer tauchen, desto höher wird auch der Druck und desto mehr Kraft muss aufgewendet werden, um das Wasser aus der Kugel rauszupumpen. Und natürlich auch die Größe der Kugel spielt eine Rolle, das heißt, wie viel Wasser wird da überhaupt bewegt. Genau, das Projekt selber gibt es schon eine ganze Weile. Das wurde in Deutschland auch schon mal getestet. Vor knappen 10 Jahren, ich meine 2016,
lange 17 schon, war das gewesen. Ja.
Genau, im Bodensee damals tatsächlich. Auf einer Tiefe von knapp 100 Metern, wenn ich mich richtig erinnere. Mit einer Kugel, die hat einen Durchmesser von 3 Metern, also auch aber nicht riesig groß, aber ja, schon eine stattliche Sache. Da hat es tatsächlich ganz gut funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, wir wollen das irgendwie ins Meer kriegen. Da ist dann Salzwasser, das heißt Korrosion wird wieder eine große Sache. Also es ist ein durchaus langer Prozess. Ist ja aber auch, man kann sich darüber aufregen, hey, warum dauert das so lange? An sich geht es aber bei Energieversorgung natürlich auch immer um Sicherheit der Versorgung. Das heißt, man will ja auch, wenn man eine Technologie auf den Markt bringt, will man, dass die funktioniert, dass wir eine sichere Versorgung haben. Deswegen hat es eigentlich auch positive Aspekte, dass das gerade läuft. Der nächste Step von diesem Projekt hier ist, dass eine noch größere Kugel vor Kalifornien in den Vereinigten Staaten versenkt wird im Pazifik. Das wird jetzt demnächst geschehen und wir hoffen alle, dass das ganz gut funktioniert. Und dann ist ein ganz, ganz wichtiger Step gemacht, um auch diese Zukunftstechnologie ein bisschen näher an die Realität zu bringen.
Sind denn diese Bogen laut? Also ich hatte tatsächlich meine letzte Sendung zum Thema Meeresschutz. Da frage ich mich natürlich, wie viel wird da in die Umwelt eingegriffen?
Genau, ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Also gerade der Meeresgrund ist natürlich auch kein leerer Raum. Auch da ist eine sehr, sehr vielfältige ökologische Flora und Fauna ansässig. Die Betonkugeln als solche haben natürlich den Vorteil, dass sie gar nicht so wahnsinnig tief gebohrt werden müssen, weil sie liegen ja schon am Grund.
Ja,
Das heißt, es ist nicht wie bei einem Windkraftrad, wo man durchaus mal 50 Meter in die Tiefe muss. Gängige Technologien, gerade von Windkrafträdern, vielleicht hat man das schon mal gehört, sind sogenannte Blasenschleier. Mhm. Das heißt, da wird quasi einfach wie so ein großer Gartenschlauch auf den Boden gelegt, rund um dieser Rammstelle herum, wo quasi das Ding in den Untergrund soll. Durch diesen Schlauch wird dann Luft gepumpt und der Schlauch hat ganz viele kleine Löcher. Das heißt, da strömt dann wirklich ein Blasenschleier, ganz bildlich gesprochen, nach oben. Und der ist so eine Art Schallschutz. Gerade für Schweinswale in der deutschen Nord- und Ostsee ist das zum Beispiel sehr, sehr bedeutsam, weil die sind sehr, sehr empfindlich, was ihre Sinneswahrnehmung angeht. Und das sollte auf jeden Fall auch bedacht werden. Das heißt, Umweltverträglichkeit ist bei den ganzen Sachen ein großes Ding. Im großen Stile, das heißt, würden wir jetzt die ganze Nordsee damit zupflastern wollen, ist das natürlich extrem problematisch und kritisch und muss auch gesellschaftlich kontrovers diskutiert werden. Es ist wirklich immer eine Frage, in welchem Umfang man das einbaut, natürlich, das hast du recht. Ja.
Ja, aber man muss ja auch schauen, dass unsere Energie einfach grüner wird, umweltfreundlicher wird und man muss da auch Kompromisse eingehen. Ne? Also es ist sicherlich gesünder für die Umwelt als andere Energiemaßnahmen zur Energiegewinnung, die genutzt werden. Ja.
Ja, genau. Im Prinzip, wenn man sich denkt, okay, die Alternative, die ja in den letzten Jahrzehnten immer ganz groß war, die klassischen fossilen Energien, also Kohle, Gas, Öl, das sind ja jetzt auch keine umweltfreundlichen Technologien. Unser Ziel ist es ja, langfristig von ihnen wegzukommen, denn diese Ressourcen sind endlich. Die sind alles andere als klimafreundlich. Und darauf zielt auch dieses ganze Denken und letztendlich auch die ganze Ausstellung ab. Wie schaffen wir den Sprung weg davon? Was hat die Menschheit für Ideen, für Alternativen? Was kann entwickelt werden? Wo wollen wir hin? Und genau, das ist eben eine Idee. Heißt aber natürlich nicht, dass alles, was fossile Energien ablöst, gleichzeitig 100% umweltfreundlich ist und mega klasse toll. Das heißt, wir als Gesellschaft sind da auch so ein bisschen gefordert, das im Kollektiv zu entscheiden. Wir wollen uns darüber austauschen. Auch den Ansatz verfolgen wir hier auch sehr, sehr aktiv. Das heißt, auch wir wollen darüber ins Gespräch kommen. Uns ist es bewusst und wir wissen auch selber als Individuen, hey, das ist nicht alles grün, das ist nicht alles mega toll, aber es ist halt irgendwie ein Prozess. Das heißt, der Weg ist so ein bisschen das Ziel, den wir hier begleiten wollen. Und was für Produkte rauskommen, das muss die Zukunft sagen. Und wir wollen unseren kleinen Beitrag dazu leisten.
Ja, absolut. Und du sagtest gerade, dass ihr auch ins Gespräch kommt mit BesucherInnen. Ist das auch ein Thema, so Umweltfreundlichkeit, Umweltverträglichkeit?
Mhm, genau, also auf jeden Fall. Also wir stellen fest, dass das den BesucherInnen durchaus auch am Herzen liegt, dass wenn wir neue Technologien für die Energiewirtschaft schaffen wollen, dass die umweltverträglich sind. Denn gerade in Richtung Klimaproblematik meinetwegen, das ist in aller Munde, das wissen Menschen, Klimawandel ist nicht die coolste Sache, die sich der Mensch da eingebracht hat. Und klar, das kommt ganz, ganz klar zur Sprache. Der Kontakt mit BesucherInnen gibt uns auch super viel, weil natürlich sind wir auch nicht allwissend. Wir lassen uns auch gern ergänzen, wir kommen darüber ins Gespräch. Wir sammeln natürlich auch selber neues Wissen. Das Schönste, was wir uns vorstellen können, ist, wenn die BesucherInnen untereinander ins Gespräch kommen. Das schaffen wir gerade in Form von den Führungen. Da fordern oder wünschen uns im Ende dann letztendlich, dass der Kontakt weiter besteht, dass man sich nochmal kurz und wenn es nur zwei Sätze noch kurz darüber austauscht. Und das sehen wir auch da hinten dann nochmal. Die gesellschaftliche Komponente darf da auf gar keinen Fall außer Acht gelassen werden.
Genau, super. Dann gehen wir jetzt in den dritten Bereich der Ausstellung einmal.
Mhm. Wir sind jetzt einmal im dritten und auch gleichzeitig letzten Bereich unserer Ausstellung. Wir bewegen uns jetzt langsam in Richtung Bug der Ausstellung. Das heißt, eigentlich sind wir am Schiff vorne. In der Ausstellung wirkt es so, als wären wir hinten. Hier geht es jetzt um die Frage, wie können wir Energie effizient nutzen? Was gibt es da für Einfälle und Ansätze? Einer, den ich dir vielleicht ganz kurz vorstellen kann, ist in Form von effizienter Gebäudenutzung oder Neubau. Wie kriegen wir Gebäude effizient so hin, dass sie Energie sparend sind, energiefreundlich sind. Und eine ganz große Maßnahme, die dabei eingesetzt wird, ist natürlich Dämmung. Denn der Wärmeverbrauch stellt in Privathaushalten über die Hälfte des Gesamtenergieverbrauchs dar. Das heißt, es geht drauf zum Beispiel für die klassische Heizung im Winter. Und gerade bei Altbauten, vielleicht kennt man es auch von dem eigenen Zuhause, ist es so, die Dämmung ist da nicht das größte Wunder aller Zeiten. Bei Neubauten wird es immer größer gemacht, denn wirklich, wenn wir effizient Gebäude dämmen können, können wir auch relativ einfach Energie sparen und wenn das Gebäude einmal steht, müssen wir gar nicht unbedingt mehr machen. Ein Ansatz, der da verfolgt wird, sind sogenannte Passivhäuser. Das siehst du einmal hier drüben. Passivhäuser als solche sind einfach runtergebrochen Gebäude, die einfach wahnsinnig gut gedämmt sind. Das heißt, da müssen wir gar nicht so viel zusätzlich heizen. Es gibt da eine Anekdote aus Frankfurt tatsächlich. Auch hier gibt es einige Passivhäuser, auch wenn noch nicht in super großer Zahl. Dass einmal im Winter eine Familie, die in so einem Passivhaus gewohnt hat, da ist die Zusatzheizung tatsächlich ausgefallen und die Familie hat das erst nach einer Woche mitgekriegt, einfach weil die Dämmung so, so gut war. Natürlich, sie wurde dann erneuert und alles ist gut gewesen, aber das ist quasi ein Argument, das spricht für Passivhäuser. Ja, okay, krass, weil eigentlich, gerade wenn man Kinder im Haushalt hat, die heulen schon schnell rum, wenn es dann doch mal ein bisschen frostelig wird. Das war dann nicht der Fall.
Ist bei mir auch so. Also bei uns in der Wohnung ist es immer viel zu kalt. Also mir wird das sofort auffallen.
Voll, genau. Und deswegen, also auch Altbausanierung ist dann natürlich eine große Sache. Erzähle ich dir gleich auch gerne mal zwei Sätze an dem nächsten Exponat zu. Aber vielleicht noch ganz kurz zu diesem hier, vor dem wir jetzt stehen. Das behandelt einmal diese Problematik der Passivhäuser ein bisschen genauer. Und zwar vergleichen wir einmal ein konventionell gebautes Gebäude mit einem Passivhaus. Und die BesucherInnen können das hier interaktiv nachmachen, indem sie Energie in das Haus reinpumpen. Also wir können uns das als Wärmeenergie vorstellen. Wir zeigen das hier einmal anhand von Wasser. Es ist hier am Rand des Exponats so eine Kurbel angebaut. Und mit dieser Kurbel, wenn ich einmal stark pumpe.
Das Wasser steigt in dem Passivhaus.
Steigt das Wasser drin und das soll quasi darstellen, okay, wir heizen. Das heißt, wir erhöhen die Wärmeenergie in dem Raum. Und beim Passivhaus ist es natürlich trotzdem so, dass Wärme nach außen abgestrahlt wird. Das heißt, es ist kein 100% dichter Raum. Allein wenn wir daran denken, hey, wir haben Fenster, wir haben eine Eingangstür, natürlich, das kann nicht so sein, das soll ja auch nicht so sein. Vergleichen wir aber dieses Passivhausmodell hier, wo das Wasser gerade so ein bisschen an der Seite rauskommt, das heißt, wir haben eine leichte Wärmeabgabe, mit dem konventionellen Gebäude auf der anderen Seite. Da pumpe ich auch einmal kurz was rein.
Jetzt schon fast alles wieder raus.
Ja, aber das heißt auch, dass man sich anstrengen muss für die Wärme in der Wohnung.
Genau.
Als Metapher gedacht. Genau, und jetzt sieht man, hier läuft jetzt ganz schön raus. In einem konventionellen Gebäude, wo die Dämmung quasi ausbaufähig ist, strömt die Wärme fast ungebremst nach außen und die Wärme im Innenraum, das heißt anhand dieses Wasserpegels dargestellt, nimmt viel, viel schneller ab als im Passivhaus. Und das ist quasi natürlich eine modellhafte Darstellung. Wir pumpen natürlich nicht wirklich literweise Wasser in unsere Wohnzimmer, sondern Energie in Form von Wärme, aber das stellt das, glaube ich, ganz gut dar.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr erschreckend, also wie schnell das beim konventionellen Gebäude abfließt, das Wasser, im Gegensatz zu dem Passivhaus. Also es ist toll, dass man das mal so wirklich bildlich sich anschauen kann und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so extrem ist.
Genau, und hat natürlich also letztendlich auch für den Endverbraucher, die Endverbraucherin, nicht nur den Vorteil, dass man da irgendwie einen Teil zu einer möglichen Energiewende beiträgt, sondern durchaus auch für die eigenen Kosten. Denn Wärme ist ja auch nicht das günstigste Produkt. Und je weniger ich da zuführen muss, desto besser ist es natürlich auch für den eigenen Geldbeutel, was vielleicht so ein Zusatz oder meinetwegen sogar der Hauptanreiz ist, da so ein bisschen reinzuschauen.
Ja, absolut.
Genau. Eine konkrete Anwendung dazu zeige ich dir gerne nochmal da drüben. Genau, wir haben nämlich hier einmal einen Baustoff dargestellt. Das ist im Prinzip ein Ziegel. Diese Ziegelwand ist aufgefüllt mit einem Baustoff, der nennt sich Kalostat. Das ist im Prinzip Kieselsäure und Glasfaser so ein bisschen vereint. Und das soll tatsächlich, bezeichnen wir, aber in Anführungszeichen, als den wahrscheinlich bestgedämmtesten Ziegel der Welt. Der ist neu entwickelt von der Uni in der TH Nürnberg. Genau, der TH. Und ist im Prinzip die Idee dahinter, der hat wirklich eine extrem gute Dämmleistung. Der kann entweder als zusätzliche Wand in oder vor Gebäude eingebaut werden oder natürlich in Neubauten benutzt werden und dadurch quasi wirklich eine extrem gute Wärmedämmung gewährleisten. Genau, und außerdem haben wir noch ein kleines Zusatzding, das ist ein sogenanntes Geopolymer. Ist quasi ein Ersatzbaustoff aus Bauschutt. Also im Prinzip ist auch das ein recycelter Baustoff. Denn es ist so, dass in Deutschland jedes Jahr ca. 220 Millionen Tonnen an Bauschutt anfallen. Wenn man sich das einmal vorstellt, über den Kopf rechnet, sind das so knapp 3 Tonnen pro Person und Jahr, was eine ganze, ganze Menge ist. Und die Frage ist, hey, was machen wir damit? Klar, kann man das auf irgendwelche Halden kippen oder Halden damit auffüllen. Aber es wäre ja viel cooler, wenn wir dieses Material irgendwie wieder nutzen könnten. Das heißt, auch da diesen Kreislaufgedanken so ein bisschen weiter verfolgen. Und genau das wird hier gemacht, nämlich den Baustoff, den du quasi vor dir siehst, diese Platte, die ist aus Bauschutt gemacht. Der wird dann im Prinzip alkalisch aktiviert, sagt man, und härtet dann aus. Den kann man dann in verschiedene Formen bringen oder gießen. Und der lässt sich dann quasi auch einfach anwenden, was im Prinzip nochmal so ein bisschen den Nachhaltigkeitsgedanken daran zeigt.
Super, wusste ich auch noch nicht. Auch wieder was gelernt. Sind die schon im Einsatz? Kann man die quasi schon kaufen zum Bauen? Weißt du das?
Tatsächlich ist es noch in der Testphase. Also gerade dieser Kalostat-Ziegel ist noch nicht in großer Stückzahl verfügbar. Da wird gerade noch ein bisschen dran geforscht. Ist natürlich auch immer so, sobald neue Ideen und Prozesse aufkommen, sind die Kosten dafür meistens klassischerweise noch relativ hoch. Und bevor das in die serienmäßige Produktion geht, dauert es eine Weile. Aber wir drücken die Daumen, dass das in naher Zukunft so sein wird. Oder zumindest vergleichbare Technologien.
Genau, weil hier in der Ausstellung werden ja auch Zukunftsprojekte vorgestellt, ne? In den Testphasen, wie jetzt hier mit den Ziegeln. Ja, voll. Super, sehr interessant.
Genau, und letztendlich leitet das vielleicht auch so ein bisschen über dazu, womit unsere Ausstellung schließt. Und zwar ist das mit einer Hörstation da hinten, wo nochmal die Frage besprochen wird, was ist eigentlich jetzt Zukunftsenergie und was für eine Perspektive hat man da selber drauf? Wenn unsere Besucherinnen möchten, können sie Platz nehmen auf dieser Bank hier.
Sollen wir das mal machen? Ja, setzen wir uns. Hier ist auch ein bisschen kühler.
Genau, hier ist ein bisschen kühler, hier hat man so ein bisschen Zeit. Und wir nehmen das hier auch so ein bisschen als Raum wahr, um sich einfach nochmal kurz Gedanken zu machen. Okay, was habe ich gelernt? Was halte ich davon? Wir wollen nicht dazu auffordern, alles einfach fragelos hinzunehmen. Das heißt, wir können das durchaus kritisch hinterfragen. Wir können ja auch gerne ins Gespräch kommen als Raum. Und zusätzlich hat man hier die Möglichkeit, auf der Sitzbank rechts neben dir auf dem Panel verschiedene Perspektiven auszuwählen, wo nochmal einige Personen ihre Perspektive auf das Thema Zukunftsenergie werfen. Zum einen aus technologischer und klimawissenschaftlicher Sicht, aber auch die Wirtschaft kommt da zur Sprache und auch die Gesellschaftswissenschaft, denn wie wir es vorhin schon vielleicht kurz tangiert hatten, das Thema ist nicht einfach rein physikalisch-technisch angelegt, sondern die ganze Gesellschaft muss da mitziehen. Und das erreicht man natürlich nur, indem man in Dialog tritt, ins Gespräch kommt. Und ich finde es hier sehr schön, die eine Dame, die interviewt wird, die eine Professorin aus dem Gesellschaftssektor, die stellt am Ende zum Beispiel ganz bezeichnend die Frage, okay, mit was für Energie schauen Sie eigentlich in die Zukunft? Das heißt, es geht ja gar nicht unbedingt nur um diese Energie und Kernstoff, Kernfusion und Wasserstoff und Photovoltaik, sondern auch, hey, wie zuversichtlich schaue ich vielleicht in die Zukunft? Und die Einblicke, die wir hier in der Ausstellung haben, sollen einen Beitrag dazu liefern, Input geben, okay, es gibt die Ideen, wir können uns vielleicht auch einfach darauf freuen und wir können da proaktiv mitarbeiten, dass das gelingt, dass wir als Menschheit da zusammen agieren. Und das ist letztendlich auch die Message, die wir senden wollen. Es ist ein Weg, es ist ein recht steiniger Weg, aber manchmal macht die Wanderung auch Spaß. Und dazu wollen wir ermutigen.
Absolut. Ja. Eigentlich schon das perfekte Schlusswort, Fridtjof. Wie lange sind denn die Beiträge? Können wir da mal reinhören?
Ja, genau, die gehen so eine knappe Minute immer. Ja,
dann hören wir da doch gerne rein. Gerne. Und zwar in Gesellschaft hast du vorgeschlagen.
Genau.
Ne? Ja, machen wir gerne.
Sieht mit Ihrer persönlichen Zukunftsenergie aus? Also Ihre eigene Lust auf die Zukunft, wie schauen Sie in die Zukunft? In unseren Studien finden wir, dass sich viele Menschen Sorgen machen. Für die meisten hat das auch mit dem Klimawandel zu tun. Wir sehen in den Daten auch, dass es eine Rolle spielt, wie man über die Zukunft nachdenkt. Wer beim Nachdenken früher oder häufiger an positive Dinge denkt, der schaut auch positiver in die Zukunft. Insgesamt hat das Nachdenken wohl auch einen aktivierenden Effekt. Menschen sind dann eher bereit, sich für besseres Klima oder gegen den Klimawandel zu engagieren. Auch hier spielen positive Gedanken eine wichtige Rolle. ZukunftsforscherInnen reden ja von Zukünften, nicht von Zukunft. Und das zeigt auch, dass es vielleicht vor allem wichtig ist, sich Verschiedenes vorzustellen, denn noch ist alles möglich. Zukunftsenergie ist also nicht nur was Technisches, sondern auch was sehr Menschliches, das jeder in sich trägt, um zu einer guten Zukunft beizutragen für uns, für unsere Kinder, für die nächsten Generationen. Was finden Sie Positives in Ihrer Zukunft? Denken Sie nach.
Das zweite schöne Schlusswort auf jeden Fall.
Viele Plädoyers am Ende, ja.
Genau, viele Plädoyers am Ende. Ja, Fridtjof, ich freue mich total, dass ich heute hier sein durfte, hier sein konnte auf der MS Wissenschaft in Frankfurt. Ja, ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit hier an Bord. Wann endet die Tour der MS Wissenschaft dieses Jahr?
Ja, wir enden im September. Wir setzen die Fahrt dann aber noch fort nach Österreich tatsächlich. Also wir machen noch Stationchen bis nach Wien. Und genau, im Laufe des Septembers endet dann die Tour und dann hoffen wir, dass die Zukunftsenergie genug in die Welt getragen wurde.
Ja, absolut. Und vielen Dank, dass du mich hier so toll durch die Ausstellung geführt hast und dir noch einen ganz, ganz tollen Tag.
Ja. Vielen Dank. Danke, dass du da warst und dir's angehört hast.
Ciao.
Tschüssi.
Das war Wissenschaften, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wissbegierig.